Das heißt, an der Stelle muss der korrekt spielen. In meinem Kenntnisstand muss ich annehmen, dass er korrekt spielt. Was aber nicht heißt, dass die Sache nicht so angelegt sein kann, dass sich im Nachhinein vielleicht herausstellt, dass jemand anderer ein besseres Argument dafür hat, dass er Bridge spielt. Aber das ist echt involviert. Das möchte ich hier sozusagen nur so stehen lassen.
Ja, nur mal ganz kurz. Schon allein das ist, finde ich, überhaupt nicht nachvollziehbar. Einfach die Metapher, die ist scheinbar so geil, dass keiner merkt, also ich verwende es absichtlich, das ist ein Werbeausdruck, dass niemand merkt, dass schon der erste Zug, wie soll man das formulieren? Was sagt denn der dann? Also wofür soll, da gibt es ja nichts. Also es ist eine Metapher, die einfach nicht greift im Endeffekt, und weil sie so zwingend scheint, fahren wir alle drauf ab. Aber rein die Konstruktion, der macht jetzt einen Zug, der legt jetzt das Ass. Wie soll denn das ausschauen? Also was sagt denn der dann? Also da hört es ja schon auf eigentlich.
Du meinst, was sagt er aus, oder was?
Nein, es soll ja ein Bild sein für irgendeine Handlung, also, oder irgendeine Aussage. Und mir fällt keine Aussage.
Ich würde das so formulieren, ich würde sagen, die Schwierigkeit, die Sie im Auge haben, könnte man so ausdrücken, dass man sagt, keine Religion beginnt damit, dass jemand sagt, es gibt etwas Höchstes, sondern es sind konkrete Spielzüge. Es ist das konkrete Ausspielen von etwas. Es ist die Moses-Erfahrung, es ist die Christus-Erfahrung, es ist die Allah-Erfahrung. Das macht die inhaltliche Bestimmtheit von Religion, von Gottesbegriffen innerhalb von Religionen aus. Und wenn ich sage, wenn ich sozusagen jetzt aus einer christlichen Perspektive sage, Gott ist das Höchste, dann sage ich nicht, es gibt ein abstraktes Höchstes und das ist zufälligerweise mein christlicher Gott, sondern ich sage, das Höchste, was ich denken kann, und das ist ein abstraktes, das ist sozusagen was, das Höchste, was ich denken kann, ist diese konkrete geschichtliche Erfahrung, ist diese konkrete sozusagen mit Institutionen, mit Offenbarungen verbundene Sache. Das heißt, ich kann nicht Karten spielen, wenn ich nur den Begriff einer höchsten Karte habe. So kann man es, das ist eigentlich das, ich habe es ein bisschen Umwegiges gesagt. Ne? Mit dem Begriff einer höchsten Karte kann ich nicht Karten spielen, sondern das muss umgesetzt sein in Skys, Herz, Ass oder sonst was. Und diese Besonderheit, das heißt jetzt mal lässig gesprochen, dass die Gottesidee und die Offenbarungsidee nicht voneinander zu trennen sind. Dass an der Stelle, an der man das rausnimmt und so tut, als könnte man mit der Idee der höchsten Karte ein Kartenspiel spielen, das nicht selbst einen Namen und eine Funktion für diese höchste Karte hat, das ist die Problematik, die da drin steckt. Ne? Gut, ich gehe jetzt mal noch die Sachen durch, die ich mir da noch analytisch dazu gedacht habe. Also, ich habe es extra in Anlehnung an die John Rawls Problematik und das, was wir von Habermas das letzte Mal gehört haben, habe ich das Gottesmodul genannt. Nicht? Und was ich gesagt habe jetzt, könnte man auch so formulieren, lässt sich der Begriff eines höchsten Wesens aus dem Kontext nehmen und vergleichend betrachten. Nicht? So wie Gerechtigkeit, nicht? Erinnern sich beim Rawls war das der Punkt, Gerechtigkeit ist ein Modul, das in der Gesellschaft notwendig ist, sonst funktioniert das nicht. Und dieses Gerechtigkeitsmodul kann aber eingebaut werden in ganz verschiedene Zusammenhänge, zum Beispiel in einen religiösen Zusammenhang, auch in einen säkularen Zusammenhang, in einen nur staatspolitischen Zusammenhang, in viele verschiedene religiöse Zusammenhänge. Das heißt, was rechts und links von diesem Modul ist, ob ich die Gerechtigkeit letztlich verankere, zum Beispiel in der Idee, dass alle Menschen Kinder Gottes sind, oder ob ich die Gerechtigkeit darin verankere, dass mir jemand dass mir jemand ein Gebot gibt oder ob ich Gerechtigkeit in einem logischen, deduktiven, gesellschaftspolitischen Zusammenhang verankere, ist für dieses Modul der Gerechtigkeit und für sein Funktionieren letztlich nicht erheblich. Und es wäre natürlich, wenn es so ein Gottesmodul geben würde, ne, das hat quasi dasselbe Problem. Das hat dieses Problem, dass dieses Modul des höchsten Wesens sich entsprechend überall finden kann und dass man das rausheben kann und dass man darüber extra sprechen kann, extrahiert. Und nun zeigt sich etwas, wo ich zurückgehen würde auf das, was Ratzinger gesagt hat und was mir an dieser Stelle nicht unplausibel erscheint. Also so sagt er es nicht, aber das würde ich ihm sozusagen zugute halten. Es funktionieren nicht alle Begriffe auf diese Art und Weise modularisierbar. Und um das im Zusammenhang mit religiösen Überzeugungen ein bisschen deutlicher zu machen, habe ich vorgeschlagen, sich sowas anzusehen wie den Ausdruck der höchste Berg und der heilige Berg. Der höchste Berg, und das ist gezielt deswegen, nicht, weil das höchste Wesen ist unter anderem deswegen eine sehr trickreiche Bezeichnung, weil unser Umgang mit das Höchste ist zum Teil komplett säkular und unproblematisch und zu einem anderen Teil aber hat natürlich das Höchste etwas Hochgeladenes, und dieses Hochgeladene will ich jetzt mal mit sozusagen mit heilig in dem Sinne wiedergeben, und dann schauen wir uns einmal an, wie diese beiden Formulierungen funktionieren. Die Formulierung der höchste Berg ist gut relativierbar. Da haben wir zwar eklatant, also wenn man sich das jetzt auch im Spiel vorstellt, ja, da kommen, stellen sich jetzt ein anderes Tournament vor, in dem Tournament kommen Vertreter von Nepal und den Niederlanden zusammen und die sprechen von den höchsten, vom höchsten Berg. Ja. Und der Niederländer sagt, das ist unser höchster Berg, der ist wirklich ganz bemerkenswert, da kann man mit Ski runterfahren, sogar wenn es schneit. Und in einer Weise scheint es lächerlich zu sein und scheint so zu sein wie mit dem höchsten Wesen auch. Man denkt sich, das ist doch kein Vergleich. Aber das stimmt nicht ganz. Es ist an dieser Stelle lässt sich der Vergleich einigermaßen problemlos durchführen, weil wir können das nämlich parametrisieren. Wir können sagen, relativ auf die Geografie Hollands und Nepals habe ich kein Problem zu sagen, das ist dein höchster Berg. Ich habe halt einen anderen höchsten Berg. Es gibt an der Stelle sozusagen lokale Messungen und globale Messungen, und wir und erst an der Stelle, an der sozusagen die Niederländerin das Höchste, den Charakter des Höchsten auflädt mit Qualitäten, die nicht in diesem Messsystem drinnen sind, gibt es vielleicht einen Widerspruch. Es ist aber, das heißt, wir können an dieser Stelle gut umgehen mit solchen Aussagen, während wir mit einer solchen Aussage wie der Heilige Berg, das ist der Heilige Berg, nicht so umgehen können, oder in der Regel mal nicht so umgehen. Ich habe das so formuliert, nicht, welcher Berg ist heiliger, ist ein Kriegsgrund. Das ist etwas, wo wir unter sozusagen bestimmten Voraussetzungen, das ist auch nicht alles komplett festgeschrieben, aber unter Voraussetzungen der Kompetition, also unter Voraussetzungen davon, dass Leute in einem in einem Macht- und Einfluss- und Wahrheitskonflikt sich befinden, anlässlich einer solchen Formulierung wie heilig, kann man in der europäischen monotheistischen, das ist ja auch nicht umsonst, dass das einfach monotheistische Voraussetzungen sind, in der monotheistischen Konzeption kann nur einer gewinnen. Ja? Es kann nur einer gewinnen und danach und bei den Bergen ist es deswegen nicht so gefährlich, weil man kann sagen, okay, wenn du eine Skala hast, dann gibt es noch einen höchsten Berg der Welt, aber wenn du diese Skala relativierst auf die jeweiligen Länder, dann gibt es natürlich relativ höchste Berge und es gibt einen gesamthöchsten Berg und das genau funktioniert mit heilig nicht. Das ist der Punkt, wo ich den Ratzinger unterstützen würde und das ist der Grund meines Ärgers über die Präsentation von Gerhard Schwarz, dass er einfach so drüber fährt. Das ist sozusagen für mich der philosophische Stachel oder die philosophische Vergiftung in diesem Kompetitionsmodell. Ja? Dass man an der Stelle, was ich mit Verhöhnung gemeint habe, einen Terminus, der letztlich so funktioniert wie heilig, auf eine parodistische, wenn man es mal freundlicherweise sagt, parodistische Art und Weise verwendet. Ich habe noch, ich habe sozusagen noch einen weiteren Hinweis, ja?
Aber genau das, was du jetzt gesagt hast, das ist ja auch das Geschichtsverständnis dessen, wie sozusagen Religionskriege und so sozusagen, warum sie überhaupt stattgefunden haben. Lassen wir Gott entscheiden, wir bekämpfen uns und wenn unser Gott besser ist, dann werden wir den Sieg davontragen. Ja, also das ist ja sozusagen schon etwas, was, darum habe ich gemeint, also es ist irgendwie ein bestimmter Geschichtsabschnitt am Herrn Schwarz vorbeigegangen, ne? Also wo er das nicht gemerkt hat, dass sozusagen das der Grund für viele Kriege war, wie du sagst, der Heilige Berg ist ein Kriegsgrund und dass sozusagen dieses agonale griechische Terminus, ne? Schau mal, okay, das beginnt ja vor Troja in gewisser Weise und das könnte man nachzeichnen, was jetzt nicht der Sinn ist, aber ich denke mal, das ist etwas, wo ich sage, wenn ich jetzt Philosoph bin im 21. Jahrhundert, dann sollte ich genau auf das hinweisen, dass hier sozusagen eine ziemliche Krux begraben ist damit.
Also, ist richtig, ich würde das noch verstärken, und nicht so ein bisschen mit Habermas schmücken jetzt, indem ich sage, was man dieser Präsentation jenseits von Ärgerlichkeit oder Nicht-Ärgerlichkeit vorwerfen kann, ist, es ist sicher nicht postsäkular. Ja? Also er geht nicht damit um, dass wir nach Habermas jetzt mal, einen Respekt auch vor dieser Würde haben. Ein anderer Fall, wo es einem deutlich wird, zum Beispiel Aborigines zum Beispiel. Ja? Also im Fall der Aborigines ist es uns vergleichsweise plausibel, dass wir, wenn wir konfrontiert sind mit anderen Lebens- und Überzeugungssystemen, die natürlich auch Raumansprüche und so weiter haben, dass wir an der Stelle nicht mit unserer Geschichte der Religionskriege und mit unseren Erfahrungen der Absolutheitsansprüche nicht so umgehen können mehr, wie wir umgegangen sind, als wir die Sachen erobert haben unter dem Zeichen des Kreuzes. Nicht? Und an dieser Stelle könnte man so sagen, er macht sozusagen die Eroberung unter dem Zeichen des Kreuzes, macht er zwar irgendwo lächerlich, aber was ihm dabei mit dem Gottvater, den er ja, das ist ja zutiefst gebrochen, ist ja zutiefst ironisch. Also ich würde ihm zugeben, dass er sich da lustig drüber macht in einer Weise. Aber dieses sich lustig machen über den Zusammenbruch des Ganzheits, also des Absolutheitsanspruches, verpasst gerade den nächsten Schritt. Und der nächste Schritt ist der, dass wenn ich mich mit dieser Sache beschäftige, ich will mich auch ernsthaft damit beschäftigen, er könnte natürlich eine Kabarett-Sendung machen. Dann wäre es eine andere Geschichte. Aber wenn er sich ernsthaft damit beschäftigt, dann muss das postsäkular stattfinden. Und das heißt, er muss ein Bewusstsein darüber haben, wie solche Termine wie heilig funktionieren, auch wenn das in der Aufklärungsgeschichte schwer ist. Und das ist genau wäre genau die Herausforderung. Ne? Das ist noch ein kleines, das ist noch sozusagen eine kleine Nebenbemerkung, der Hinweis auf Geburtsorte oder Erdbebenzonen, das ist mir an der Stelle auch sozusagen ganz wichtig und interessant, weil ein Thema, das sich durch meine Darstellung ja sehr deutlich gestellt hat, ist das, dass man sagen könnte, so wie der Unterschied zwischen Vernunftreligion und geoffenbarter Religion, gibt es in dieser Spieldarstellung eben die einzelnen Spiele, die einzelne Spielregeln haben und dann die Idee der höchsten Karte oder sowas ähnliches. Das eine wäre quasi geschichtlich einmalig und man steckt drinnen und um spielen zu können, muss man jeweils einen bestimmten Regelsatz verwerten und kennen, und das andere ist kein Spiel, sondern bewegt sich eher auf der Idee des Spieles. Das heißt, wenn man sozusagen rauskommt, wenn man vergleicht, kann man nicht spielen. Im Vergleichen von Spielen ist interessant. Man kann natürlich auch spielen mit dem Vergleichen von Spielen. Nicht? Man könnte durchaus sich Hybridspiele oder sowas vorstellen. Und das wäre aber, darauf will ich hinaus, das ist eine Disjunktion zwischen abstrakter, ungeschichtlicher und geschichtlich verorteter Praxis. Und es gibt aber Begriffe, die funktionieren auf eine interessante Art und Weise sowohl als auch. Die funktionieren relativiert und einmalig gleichzeitig. Also das höchste, unter der höchste Berg kann man sich gerade vorstellen, da habe ich es ja gesagt, man kann das nach dem einzelnen Land beurteilen oder nach Ganzen, aber solche Sachen wie Geburtsort, ja, es hat jeder, jede Person hat einen einzigen und einmaligen Geburtsort, und selbst wenn das sozusagen auf dem Transatlantikflug ist, okay, dann ist der Ort halt eine Spur, ja, aber dieser Geburtsort ist einmalig, unaustauschbar, und trotzdem haben wir keine Probleme, das zu relativieren mit allen anderen Geburtsorten. Das heißt, es gibt hier eine Möglichkeit, also relativieren im Vergleich. Ich werde nicht, solange es nur um den Geburtsort geht, ich meine, sobald es dann dort geht, wo kommst du her und wie sprichst du und wie schaust du aus, wird schon anders, nicht? Aber solange es nur um den Geburtsort geht, haben wir noch die Möglichkeit, die beiden Faktoren, nämlich die unaustauschbare Einmaligkeit und die Teilbarkeit, dass das etwas ist, was wir mit allen anderen auch teilen, die haben alle andere auch Geburtsorte, das gemeinsam zu verbinden. Also beim Geburtsort geht es, und ich weise das darauf deswegen hin, weil es von daher natürlich eine säkulare Idee und auch Chance vielleicht gibt, zu sagen, warum sollten wir mit dem höchsten Wesen, ja, warum sollten wir mit Gott nicht auch so umgehen, dass wir sagen, okay, jeder hat sein höchstes Wesen, der eine hat sein Herz Ass, der andere hat seinen Skys, aber die streiten sich nicht untereinander, die können genauso nebeneinander hergehen wie die verschiedenen Begriffe des höchsten Berges oder die verschiedenen Geburtsorte. Ne? Das ist ein Thema, das dabei auftaucht.
Eigentlich kann man ja ganz leicht einen argumentativen Mangel nachweisen, nämlich darin, weil Sie jetzt vorher ganz viel vom Spiel gesprochen haben, Und die Spielmetapher ist ja an und für sich eine simulative Geschichte. Mhm. Und wenn man das jetzt anlegt auf was, was sich selbst als authentische oder als die authentische Erfahrung versteht, nämlich Religion, dann kann man das sicher sehr gut mit Lessing rechtfertigen. Nur dann kann man nicht mehr von Sinn sprechen. Das heißt, wenn jetzt jemand einen simulativen Rahmen anlegt auf Authentisches, dann funktioniert das gut aufklärerisch, nur genau dabei geht dann der Sinn verloren. Und er hat aber die Forderung, dass genau für die Menschen, die auf Sinnsuche sind, soll jetzt dieses Spiel gespielt werden, um zu zeigen, ja, was immer dann da rauskommen soll. Also der Anspruch, der funktioniert ja nicht. Da sitzen die Leute da und sollen was liefern.
Also, verstehe ich das richtig, dass eine gläubige Person sagen könnte, allein schon die Zumutung, dass du meine Glaubensausübung als ein Spiel interpretierst, geht an einer wichtigen Sache vorbei. Spiel heißt nämlich, ich kann genau die Trennung aufrechterhalten zwischen dem, was ich simuliere, der Rolle, die ich spiele, und dem, was ich sonst bin. Ein Ernstzunehmen eines Glaubens, und das ist natürlich der Punkt, warum sich höchste Berge von heiligen Bergen unterscheiden. Ein heiliger Berg ist nicht etwas, was man abmisst und was man vergleichen kann, sondern die Qualifizierung einer Landschaft als heiliger Berg ist so mit drinnen, steckt sozusagen so drinnen in einer Entscheidung, ein Leben zu führen, dass man das nicht spielt, dass man das nicht spielen kann, sondern das kriegt man nur. Eine Qualifikation von heiliger Berg kriegt man nur unter Bedingungen von Ernsthaftigkeit, die man sozusagen gerade verliert, wenn man die Sache als Spiel betrachtet. Also das ist mir schon einigermaßen klar. Ich würde aber jetzt in der Gegenrichtung, und das wird etwas sein, was mich in der zweiten Hälfte des Semesters beschäftigt, wäre ich allerdings relativ viel mit dieser Spielkonstruktion arbeiten, weil ich meine, ich habe nicht vor, das ganze Semester mit religiösen Fragen auch mich zu beschäftigen. Toleranz tritt ja auch in anderen Zusammenhängen auf, also Fremden und andere wissenschaftliche Disziplinen und so. Aber es ist wichtig, sozusagen, es scheint mir, das ist einer der Gründe dafür, es scheint mir wichtig zu sein, dass der Schritt vom Ernst ins Spiel, der Schritt in die Virtualisierung, in die Simulation, wie Sie sagen, dieser Schritt kann etwas sehr, sehr Befreiendes sein. Also da gibt es einen Konflikt zwischen Leuten, die sagen, ich lasse mir meine Realität und meinen gesamten Lebensentwurf nicht relativieren, und den anderen, die sagen, aber ich muss es relativieren, weil aus diesen und diesen Gründen komme ich an die Sache nicht anders heran. Nicht? Ich lasse es jetzt mal mit dem der einen jetzt auch auf das Bild mit dem Bridge-Spiel noch bezogenen Doppelfrage, lasse ich das jetzt mal bewenden, nämlich die eine Frage, über die man dann nachdenken könnte, ist, kann in meinem Spiel auch angesichts des Herz Ass das Küs die höchste Karte bleiben? Ja? Das ist die Frage, ob es möglich ist, einen Begriff des Heiligen, des Höchsten und so weiter für die eigene Anwendung zu behalten, angesichts der Erfahrung, dass es andere Lebensformen gibt, die dieses Gottesmodul anders realisieren. Beleidigt das meinen Begriff vom Höchsten so, dass ich die anderen bekämpfen muss, weil die eine andere Ausprägung des Begriffs vom Höchsten haben? Oder kann ich sagen, mein Glaube an das Höchste ist kompatibel damit, dass andere, ja, dass andere Kartenspiele andere höchste Karten haben? Und die Antwort darauf sollte doch ja sein können, würde man sagen. Nicht? Das ist jedenfalls der eine Fragenkomplex. Und der zweite Fragenkomplex ist, müssen alle Tarock spielen müssen alle Bridge spielen, weil die Erschütterung dieses Höchsten, also dieser Realisierung des Höchsten, verletzend sozusagen, so epochal ist, dass die anderen als kompetitive Momente wahrgenommen werden. Okay, dabei möchte ich es jetzt mal bewenden lassen und noch die Gelegenheit wahrnehmen, hier zu den Schnittpunkten zu kommen. Ich habe hier zusammengestellt, schlagwortartig, was ich selber in den letzten zwei Monaten aus den Diskussionen über Toleranz gelernt habe, was mir deutlicher geworden ist. Das sind also meine Stichworte, die Wiki-Diskussion ein bisschen in eine übersichtliche Form zu bringen. Und ich möchte Ihnen das noch schnell vorstellen, bevor ich dann weiter gehe auf eine etwas andere Art und Weise. Ich fange vielleicht beim Untersten an, weil ganz bis zum Ende komme ich sicherlich in dieser Stunde nicht. Also zentral, die zentrale Wegweisung würde ich so beschreiben. Toleranz ist ein Begriff im Dreieck von Wahrheit, Herrschaft und Anerkennung. Also kein einfacher Begriff im Vergleich zu Wahrheit oder Herrschaft, würde ich sagen, die an dieser Stelle einfachere Begriffe sind. Das ist ein Mixtum Compositum, ein Begriffskonstrukt, das Momente von der Wahrheitsforderung, Momente von Herrschaft und Politik und Momente von Sittlichkeit enthält. Auf eine ganz charakteristisch spezifische Art und Weise. Ich verdeutliche das nur, ich argumentiere es ein bisschen im umgekehrten Verfahren. Wenn man sich vorstellt, dass aus dem Toleranzbegriff das Wahrheitsmoment rausfällt, dann handelt es sich um Pragmatismus und Sittlichkeit. Da muss ich also nicht, wenn mir wurscht ist, entgegengesetzten Behauptung, nämlich der Wahrheit dieser Behauptung, wenn mir der nicht wichtig ist, dann frage ich mich, wie komme ich am besten damit zurecht? Ist diese Behauptung einflussreicher, effektiver? Bringt sie mir etwas, bringt sie mir nichts? Und an der Stelle kollabiert Toleranz zu einer Politstrategie. Das ist ja auch manchmal gekommen. Es ist, das haben wir in der Diskussion auch gehabt, nicht, dass es klug ist, dass es klug sein kann, sich Toleranz zu geben, weil vielleicht sind die anderen manchmal stärker oder sowas ähnliches. Also diesen Aspekt, es geht mir um die Wahrheit, möchte ich nicht missen, sonst wird Toleranz sozusagen driftet in diesem Bereich der Klugheit und der politischen Karrierismus, würde ich sagen. Wenn ich die Herrschaft weglasse aus dem Toleranzbegriff, dann fehlt mir der Bereich, wo ein Konflikt entsteht. Also die ersten Besiedler eines völlig freien Landes, was es ja niemals gibt, aber nehmen wir das fiktiv einmal an, die sich an unterschiedlichen Stellen in unterschiedliche Dörfer mit unterschiedlichen Religionen zurechtsetzen und die mit ihren Religionen in ihren Dörfern getrennt voneinander zufrieden sind, die haben kein Toleranzproblem, weil es keine Koordinierung, keine politische Notwendigkeit gibt, die Unterschiedlichkeiten, das nicht Vergleichbare, in einen sozusagen persönlich-politischen Kontext zu bringen. Und wenn ich die Anerkennung weglasse, also den Bereich dessen, dass es sich um eine Interaktion zwischen Personen die wahrnehmen und reagieren auf Wahrnehmungen von Andersheit, wenn ich das weglasse, dann bleibe ich bei juridischen Konstrukten, die allenfalls auf Gerechtigkeit ohne Ansehen der Person sozusagen konvergieren. Da kommen wir in den Bereich, dass man sagt, Toleranz als politische Tugend ist nicht mehr gefragt, weil alles das, was früher die Toleranz leisten sollte, müsste eigentlich ein moderner Rechtsstaat ganz ohne Toleranz leisten. Also ich glaube, es ist hilfreich, sich in der Diskussion über Toleranz immer auch daran zu orientieren, dass es diese drei Aspekte gibt, die mit drinnen sind, und für meine weitere Präsentation kann ich an der Stelle auch sagen, ich werde mich jetzt in der zweiten Hälfte des Semesters auf den Wahrheitsaspekt speziell konzentrieren, also auf das, was Toleranz mit der Behauptung und der Zurückführung von Behauptungen zu tun hat. Nächstes Semester kommt dann mehr der Herrschaftsaspekt und Anerkennung. Da bin ich selbst ein bisschen schwach, würde ich sagen. Ich habe Ihnen aber hier eine neue Literaturangabe gegeben. Das würde ich für die, die sich mit der Anerkennung und dem Aspekt der sozusagen der neuen Funktion von Toleranz im Bereich von multikulturellen Gesellschaften beschäftigen, würde ich Ihnen diese drei Sachen hier empfehlen. Also hier gibt das ist ein Buch, das gibt es leider nicht, aus 2002, das gibt es leider nicht online, aber das hier von Peter Jones ist eine sehr ausführliche und ganz im Netz vorhandene Abhandlung über dieses Buch von der Frau Galliotti. Das gibt es als PDF und diesen Review gibt es auch online. Das befasst sich gerade mit dem Anerkennung, also Recognition, genau diesem Aspekt von Toleranz. Was macht mich jetzt besonders interessiert an diesem Wahrheitsaspekt, also an der in dem Zusammenhang des Behauptens, da würde ich ja mal jetzt darauf hinweisen, dass das Thema Toleranz tritt auf im Rahmen eines Antagonismus zwischen Behauptungssystemen. Und dieser Antagonismus, also gesellschaftstheoretisch sagt man Antagonismus von einer mehr sprachanalytischen Betrachtungsweise ausgesehen, würde man sagen, es handelt sich um ein Negationsphänomen. Also es wird zurückgewiesen, es wird verneint, was eine andere Person oder eine andere Lebensform sagt. Und in diesem Antagonismus steht nun drinnen eine Insistenz einerseits, eine Insistenz auf eigene Behauptungen. Das heißt, man besteht darauf, es ist nicht einfach nur, dass man so sagt, sondern man sagt es auch angesichts eines Widerspruches. Das ist sozusagen der verstärkende Charakter, die Negation negieren. So könnte man sagen, Insistenz ist die doppelte Negation, also es gibt eine einfache Behauptung und darauf zu insistieren heißt die Negation dieser Behauptung negieren. Das hat vom Logischen her eine ganz interessante Struktur und das wird durch den zweiten Punkt noch dann erweitert und verstärkt, dass man unter Toleranz ja nicht einfach, also um in den Bereich der Toleranz zu kommen, muss man so etwas ansetzen wie, auf der einen Seite insistiere ich, auf der einen Seite, ich lasse mich durch den Widerspruch nicht ganz aus der Bahn werfen. Also ich sage nicht, das habe ich ja mehrfach schon gesagt, wenn ich behaupte jetzt etwas und jemand anderer widerspricht mir, vertritt eine andere Position, eine andere Schlussfolgerung und ich sage drauf, ja, hast eh recht. Und wenn ich das immer mache, dann wird es erstens ein bisschen schwierig sein, ernst genommen zu werden, und zweitens werde ich nicht tolerant genannt werden, sondern eher ein Weh. Und das heißt, dass diese Insistenz mitzudenken ist. Aber wenn ich auf der anderen Seite immer nur, wenn der andere mir widerspricht, sage, nein, ich habe aber doch recht, so geht es natürlich auch nicht. Es gehört dieser relativierende Charakter mit dazu. Und wie geht sich das aus? Wie wird das sozusagen logisch vereinbart? Die doppelte Negation als Affirmation und die Relativierung. Wie kann ich an dieser Stelle überhaupt relativieren? Und eine, also da werde ich mich, da wird es dann weitergehen in 14 Tagen. Ich werde mich mit dem Thema der Negation und der Objekt- und Metasprache ein bisschen genauer auseinandersetzen. Und um das kurz vorweg anzudeuten, wie das in etwa mir sinnvoll erscheint, habe ich es mal dargestellt an dem, sagen wir, bezahlt. Bezahlt und nicht bezahlt. Zwischen bezahlt und nicht bezahlt herrscht ein einfaches Ja-Nein-Verhältnis. Nicht? Das kann man mit einem Stempel kann man machen. Es ist klar, es ist sozusagen klar definierbar in bestimmten Kontexten, unter welchen Umständen man behaupten kann, diese Rechnung ist bezahlt oder diese Rechnung ist nicht bezahlt. Und das widerspricht sich, das eine und das andere kann man nicht gleichzeitig haben. Wenn man beides gleichzeitig haben könnte, würde in vielen Punkten unser Wirtschaftssystem in gröbere Schwierigkeiten kommen. Jetzt ist das eine, also diese Art von Hin- und Herflippen durch das Nicht-Nicht ist eine Funktion der Negation, aber wir kennen auch noch ganz andere Funktionen der Negation. Und da kommen wir in den Bereich, wo es interessant wird, genauer hinzuschauen, welche Art von Widersprüchen stecken denn in diesen Antagonismen? Wo ist es denn? Wo reibt sich es denn wirklich? Wo gibt es einen entsprechenden Konflikt? Und das kommt sozusagen unter anderem dabei sehr deutlich zum Ausdruck, dass man auch beim Begriffspaar bezahlbar, nicht bezahlbar mit nicht operiert. Ja? Also rein von der Oberfläche, das letzte Mal habe ich das gesagt, nicht ist ein Knopf. Nicht, nicht klingt gleich. Nicht klingt zwischen bezahlt und nicht bezahlt gleich wie zwischen bezahlbar und nicht bezahlbar. Es ist aber von größter Wichtigkeit, darauf hinzuweisen, dass das nicht gleich funktioniert. Das funktioniert überhaupt nicht gleich, und das sehen Sie am leichtesten darin, dass im Begriff bezahlbar der Begriff bezahlt und nicht bezahlt irgendwie drin ist. Bezahlbar definiert den Bereich, in dem es vorkommen kann, dass es bezahlt ist und vorkommen kann, dass es nicht bezahlt ist. Das ist ein, sozusagen eine Bereichscharakteristik. Und wenn ich jetzt den Bereich, in dem es vorkommen kann, dass etwas bezahlt oder nicht bezahlt ist, selber distanzieren will, wenn ich jetzt sagen will, ich widerspreche diesem Bereich, ich will woanders hin als diesen Bereich, Sie kennen es, die Beschreibungen sind ganz klar, nicht? Es ist einfach ein Unterschied zwischen nicht bezahlt und nicht bezahlbar. Ja? Und dieser Unterschied, wenn man dem genauer nachgeht, findet sich dieser Unterschied wieder in der Distanzierung, also in einer Schwarz-Weiß-Charakterisierung eines Feldes und andererseits der Distanzierung dieses Feldes selber. Und was nicht bezahlbar ist, ist im Unterschied zwischen bezahlt und nicht bezahlt um vieles weniger klar. Nicht bezahlbar können verschiedene Sachen sein. Also bei unbezahlbar zeigt sich, das sozusagen geht als Hausübung irgendwie ganz gut, dass man sich vorstellt, was alles unbezahlbar ist. Aber wenn Sie sich mal vorstellen, der Kuss von Klimt ist nicht bezahlbar und eine Primzahl ist nicht bezahlbar, ja? Oder ein Erdbeben ist nicht bezahlbar. Wenn Sie sich zum Beispiel klar machen, dass das nicht als Negation der Bezahlbarkeit abhebt auf der anderen Seite auf Bereiche, die von sehr unterschiedlicher Art sind, dann zeigt sich etwas, was ich eben dann noch genauer herausarbeiten möchte, dass dieser Ablehnungscharakter, also der Ablehnungscharakter eines anderen Wahrheitsanspruches zusammen mit der Relativierung dieser Ablehnung selber sehr abhängig ist von der Art und Weise, wie wir damit mit Negation umgehen. Aber darauf dann in 14 Tagen.